Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Und da habe ich mir so wie gesagt, das brauche ich eigentlich nicht mehr. Bin ich im Stich gelassen, lieber so, bin ich für mich, ich komme ja gut zurecht. Und aber lieber niemand mehr so richtig an mich her, weil für mich war es wie, hey, das nochmal zu verlieren. Nochmal so eine Enttäuschung zu erleben, nochmal so im Stich gelassen zu werden, das ist für mich viel schlimmer, als es einfach gar niemand zu haben. Und dann haben wir gesagt, ja. Also ich weiß nicht, wie bewusst, aber einfach so wie es für mich, also ich einfach niemand an mich hergelassen, sicher nicht einmal.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.
Mit einem grossen Highlight melden wir uns zurück aus den Sommerferien. Wir feiern die 100. Ausgabe vom Vis-à-vis. 100 Mal haben wir in diesem Format schon dürfen in Lebensgeschichten reinhören. Menschen, die bereit waren, ganz offen über ihr Leben zu reden. Mit allen Herausforderungen, mit allem Schönen, mit allen Zweifeln und allem Glauben. Das braucht ganz viel Mut, um sich so aufzutun. Und das haben Sarah Maria Graber und ich jetzt auch zu spüren bekommen. In unserer Spezialfolge sind nämlich für einmal wir, die sonst Hosts sind, im Vis-à-vis Gäste. Wir hocken also auf der anderen Seite. Eine ist Gast, eine führt das Gespräch. Heute darf ich bei Sarah Maria Graber gewundert sein. Ich freue mich drauf und freue mich auch, bist du mit dabei. Geniesse es. Ich bin Ruth Stutz. Hey, Sarah Maria, mega schön, dass wir beide uns hier treffen können und dass ich dich mal ein bisschen besser kennenlerne. Wir kennen uns eigentlich gar nicht so gut, gell? Aber es sind eigentlich Stellenpartnerinnen, wie wir das sagen.
Co-Host.
Ja, voll, genau. Das ist
ja,
cool.
Aber schon lange kennen wir uns.
Ja, mega.
Also immer wieder haben wir uns gesehen.
Das stimmt.
Und ich fühle mich auch schon verbunden.
Mega, ja, du bist super. Sehr sympathisch, mega cool. Und ich kann von dir natürlich im Voraus ein paar Infos bekommen. Mhm. Aber ich möchte jetzt gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Und weißt du, was mich wirklich wundern würde? Du hast so einen Namen, den ich immer drüber stolpern, weil ich irgendwie einfach möchte Sarah sagen, aber du heisst Sarah Maria. Mhm. Warum heisst du so? Weißt du das? Ich finde, es ist so kein geläufiger Name.
Oh, mein Name. Das ist eine Geschichte. Ich bin aufgewachsen im Glauben, dass ich Sarah Maria heisse. Meine Eltern haben das immer gesagt, Sarah Maria. Und ich habe eine Anekdote aus dem Kindergarten, die man sich hätte vorstellen müssen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich heisse Sarah Maria Käfer. Weil ich es immer so lustig fand, dass es Maria Käfer heisst.
Ach so, jö.
Und dann habe ich das einfach auch noch zu meinem Namen dazu da, Sarah Maria Käfer. Genau. Und nachher, als ich den Kurator habe und ich meine Geburtsurkunde müssen einreichen und so, habe ich das erste Mal realisiert, dass ich gar nicht Sarah Maria heisse.
So, und dann
auf der Geburtsurkunde.
Ja. Und dann nicht Käfer. Ja, das habe ich schon vorher begriffen.
Ja, und nachher bin ich dem ein bisschen nachgegangen und es war für mich eine Enttäuschung, wirklich zu merken, also ganz offiziell auf der Geburtsurkunde heisst sie Sarah Elisabeth.
Mhm.
Und dann, ja, ist es für mich so ein Weg gewesen, um so ein bisschen, hey, was mache ich jetzt mit dem? Und ich habe mich dann entschieden, dass ich das, nein, ich möchte es. Also ich bin in diesem Glauben aufgewachsen und ich finde es schön und es ist Teil von mir. Also ich habe katholische Wurzeln. Und es ist ein kleines Verbindungsgefühl auch zu meiner katholischen Wurzeln.
Mhm.
Und habe mich dann entschieden, dass ich das wie beantrage, dass das jetzt offiziell wie in meinen Urkunden so auch steht, so wie ich das geglaubt habe. Und das ist kein Problem.
Aber wie bist du denn darauf gekommen, dass jetzt da noch Maria dazu ist? Also haben deine Eltern...
Das haben meine Eltern schon.
Ach so.
Und also weißt du, in den Fotoalbum von früher und so, da steht Sarah Maria. Sarah-Maria. Also meine Eltern haben es mir so gesagt, aber ja. Es ist nicht ihre offizielle Geburtsurkunde. Ich weiß nicht, ob das bei ihnen später ist dazugekommen oder keine Ahnung, aber es ist auch mal ein bisschen speziell mit dem Namen. Und ich weiß auch nicht so richtig, wenn man mich fragt, wie heisst du? Manchmal sage ich Sarah, manchmal sage ich Sarah Maria. Ich sage, je länger, je mehr sage ich Sarah Maria.
Mhm. Es ist mega ein schöner Name, voll besonderig auf jeden Fall.
Ja. Aber du darfst mir auch Sarah sagen.
Ja, ich weiß, aber ich finde es gleich schöner, der volle Name.
Ja.
Hey, du bist ja voll auf dem Land aufgewachsen. Ich stelle mir das so richtig idyllisch vor. Du hast ja gesagt, du bist einmal umgezogen mit deinen Tieren. Erzähl mal, wie bist du aufgewachsen?
Ja, wir sind im Innerberg aufgewachsen. Die wollen, dürfen das googeln, ist mega schön. Ja, das ist wirklich so auf dem Land. Es ist zwischen Bern und dem Seeland. auf einem Hügel oben. Mit 12 sind wir dann wirklich vom Dörfli unten rauf auf einen Hügel gezügelt. Und dann sind wir wirklich sehr abgelegen gewesen. Ganz eine kleine Schule mit 4 Leuten Klasse und so. Und
yes,
wir cool. hatten Tiere gehabt. Also es war nicht ein Bauernhof-Dorf gewesen, sondern es war eher so eine eher mittel, also hochbetuchte yeah. Einfamilienhäuschen-Hang gewesen, oder? Und mhm. wir haben einfach so Tiere gehabt, wir haben Kätzchen, Meersäulehunde und ich konnte dort auf dem Hügel oben auch Pflegerösschen haben und das war ein Traum von mir.
Mhm. Ja. Also bist du ja mega gerne von aussen gewesen, gell?
Ja, ich war mega gerne einfach mit den Tieren gewesen, vor allem. Und mit den Hunden bin ich sehr, sehr gerne gelaufen im Wald. Der Wald hat mich fasziniert und es hat mich mega ausgeglichen. Also es weiss ich jetzt so wie rückblickend. Als Kind habe ich das nicht bewusst gemacht.
Mhm.
Aber ich bin dort wirklich stundenlang mit den Hunden gelaufen und mit Freundinnen abgemacht, die auch einen Hund haben. Und das Bächli gehabt. Und ach, das hat mich einfach... Ich war dort auch viel mehr so im Dialog mit der Natur, mit diesen Bäumen oder so. Ja, so ein bisschen Bäume umarmt und so. Weißt du, so ein bisschen...
Also komisch. Wirklich, hast du ja. das gemacht?
Ja, das hat... Ich habe mir vorgestellt, wie lange die da schon stehen.
Mm.
Und was die schon alles hey, mit, also mitbekommen, wie lange die da schon stehen. Und die haben mir so, ja, die haben mir das Gefühl von Beständigkeit gegeben, so von Sicherheit. Also einfach so, echt so ja, weiss noch nicht.
Mm-hmm. Also so ein Megadraht, aber den hast du auch gehabt zu dir, gell? Du hast jetzt vorher gerade mir off the record, hast mir einfach so ein kleines Anekdötchen erzählt, wie du auf dem auf einem Rossrücken, Pferderücken gsi bist, ohne Sattel bist du am reiten. Erzähl das nochmal, das hat so schön getan.
Ja, also bei einer Frau, die zwei Rössli hat, die hat selber so vom Schlachthof gerettet, hat sie sie zu sich genommen. Die hat ein Ross gehabt, das wirklich so beständig bei ihr war. Und dann eben andere, die vielleicht krank zu ihr sind oder so. Sie sind, haben eigentlich immer müssen eine Freundin dabei haben, dass wir das zweite ausreiten können. Und dann das Titel eben das eine Ross alleine war, weil das andere gestorben ist und noch kein neues gekommen ist. Und das war so meine schönste Zeit gewesen, wenn ich allein haben konnte. Ich musste niemanden organisieren, ich allein, wenn ich Lust hatte, konnte gehen. Und ich hatte mit dem auch die tiefste Bindung gehabt, einfach weil der halt immer da war und der hat aber schon auf mich gewartet, als, hätte er, als würde er schon spüren, dass ich komme. Und ich habe dort, es ist sehr, sehr eben, sehr einfach gsi mit einem Zäumli einfach so und mit einem Gürtli und ohne Sattel. Und nachher weiss ich noch, sind wir im Wald und er hat sehr unterschiedliche Wege gehabt und ich habe mir so bin so auf den Rücken gelegen von dem Ross und habe mir echt so ausgedacht, okay, welchen Weg will ich heute gehen? Und habe das in meinem Kopf so ausgedacht und dann habe ich geschaut, ob er jetzt das versteht. Also ob er mich hört, so in den Gedanken. Und in meiner Erinnerung, ich weiß nicht, wie wir das schön reden, aber in meiner Erinnerung ist er wirklich, der Rio, ist er wirklich den Weg gegangen. Und ich war immer so fasziniert gewesen. Und ich habe wirklich auch das Gefühl gehabt, er spürt mich so gut. Wenn ich etwas gedacht habe, oder ich habe, wenn ich etwas gespürt habe, wenn ich traurig bekomme oder so, der hat mich getröstet.
Krass.
Ja, die ganze tiefe Verbindung. Mhm. Und ich habe es geliebt, ja.
Du bist ja jemand gewesen, der sich viele Gedanken gemacht hat, gell?
Ja. Sehr viel. Es gibt noch ein anderes Anekdötchen im Wald. Willst du es auch noch wissen?
Ja, unbedingt.
Zum vielen Gedanken mache ich mir sehr viele Gedanken gemacht. Grosse Gedanken gemacht über Gott und die Welt. Und manchmal haben wir die dann so von Angst machen und so. Aber ich habe wirklich auch interessante. Ich habe gefunden, ich habe wirklich, also ich habe so das Gefühl gehabt, das ist jetzt eine grosse Erkenntnis, die ich habe. Oder so. Und dann bin ich auch im Wald im Spazieren gewesen. Und habe mir eben wieder so grosse Gedanken gemacht und irgendeine Erkenntnis gehabt oder so. Und dann plötzlich kommt mir so ein Gedanke. Ich war etwa 12 oder 13 Jahre alt. Hey, der Mann, der mich mal wird haben, der Mann, der quasi mal Zugriff hat auf meine Gedanken, der wird glücklich sein. Das wird ein Glückspilz sein. So. Und das klingt vielleicht so ein bisschen
selbstbewusst.
Ja, ich hoffe nicht arrogant, sondern für mich ist es wirklich... Das ist eine Erinnerung, die ich immer wieder in meinem Leben angezapft habe. Wirklich so, hey, nein, ich glaube wirklich, wenn man darf mit mir sein, wenn man mit mir ist, dann hat man, glaube ich, das Glück. So. Nicht, weil ich mega toll oder so, aber einfach, ich habe dort wie gespürt, ich habe das Gefühl, es war ein göttlicher Gedanke gewesen. so, wo nicht einfach so von mir produziert ist, sondern wie eine Wahrheit, die so über mein Leben ist gekommen und die mich durchgetragen hat. So wie so das Grundvertrauen. Ich bin cool, in mir drin ist es Wunder und das Fakt.
Mega cool, oder? In so einer verletzlichen Phase, oder? Es ist seit 12, 13, ja, wo man so in die Pubertät kommt, so das Wissen zu haben. Ist mega besonders, wo viele doch noch scheu sind oder unsicher.
Ja, und ich glaube, es hat mich auch durchgetragen nachher. Also ich habe das Selbstverständnis in mir innen getragen. Und jetzt geht es so nachher im Umgang mit Gielen oder mit Mannen oder was dann darum gegangen ist, verliebt zu sein oder Beziehungen haben oder so. Ich habe einfach wie das Gefühl, also ich habe gewusst, also es muss ja schon jemand sein, der das schätzt, oder? Mhm. Der die Gedanken schätzt und das sieht und der Glückspilz ist. Mhm. So ein bisschen. Und das hat mich, glaube ich, geschützt vor vielen unguten Erfahrungen.
Du hast erst gut Selbstvertrauen gehabt, hat man so das Gefühl. Also eben das Erlebnis hat dir sicher ganz viel gegeben, aber du hast eine ganz gute Beziehung gehabt zu deinem Papi. Also du bist ein Papi-Kind gewesen, gell?
Das ich war schon eher ein Papi-Kind gewesen, ja. Also ich habe allgemein meine Kindheit gut erlebt. Meine Mami ist auch ganz toll, sehr kreativ und ich habe auch viel Tolles von ihr mitbekommen. Und mein Papi, bei ihm ist es einfach so, ja, es ist noch heute so, dass ich wie eine besondere einfach Verbundenheit spüre mit ihm. So wie, ich habe wie das Gefühl, wir sind beide sehr emotional, sehr sensibel. Und eben so die grossen Gedanken über die Welt, die macht er sich irgendwie, die muss ich gar nicht gross erklären. Oder wenn ich grosse Emotionen habe, dann hat er recht gut immer können auf die reagieren. Und ich glaube, auch das hat mir das Selbstverständnis gegeben, dass ich toll bin. Und dass ich wertvoll bin. Und ich glaube, es hat mir auch so wie eine Erwartungshaltung gegenüber anderen Männern oder gegenüber einer Beziehung. So wie, das erwarte ich eigentlich, dass ein Mann mit dem kann umgehen. Dass er gerne sich auch Gedanken macht und dass er auch emotional ist und dass er feinfühlig ist und so. Das, ja, ich glaube, mein Vater hat viel von meinem Selbstvertrauen ausgemacht, ja.
Mhm. Mega schön, mega wertvoll.
Aber ich bin auch labil, aber so ein ängstliches Kind gsi. Ich hatte auch viel Angst gehabt.
Ja, sicher.
Eben mit diesen grossen Gedanken.
Ja. Angst. Fast Angst vor dir selber. So.
Oder Angst vor Krieg, ja. Angst vor Überschwemmungen, oder Angst allein zu sein. Oder einfach, ich habe schon auch viel, eben so, die können einen einmal überfordern, so grosse Gedanken, oder?
Mega.
Und ich würde jetzt nicht sagen, ich bin mega selbstbewusst, aber nicht so ein mega starkes, robustes Kind gewesen, sondern ich war schon auch ein verletzliches Kind gewesen. Mhm. Oder ich bin immer noch verletzlich. Mhm. Wir beide sind mehr.
Ja. Und du hast vorher gesagt, du hast das Gefühl gehabt, das war wie etwas Göttliches gewesen, was du dort erlebt hast. Gott hat ja auch eine Rolle gespielt bei euch in der Familie, gell?
Mhm. Das war mega selbstverständlich gewesen. Meine Eltern haben beide Glauben gelebt. Also, sie haben beide in der Jugend Erfahrungen gemacht. Aber beide sind katholisch aufgewachsen, haben dort natürlich von einem Boden gehabt und haben aber dann beide wirklich so sehr lebendige Erlebnisse gehabt mit Gott, die sie auf ihn gemünzt haben. Und einfach, es war sehr natürlich gewesen, zu beten für etwas, was einem Sorgen macht. Es war natürlich gewesen, zu beten für einen Wunsch, den man hat. Und ich habe das dann auch mitbekommen, wie sie auch gebetet haben für einen Wunsch, den sie haben, oder ein Anliegen, das sie haben. Und ich habe dann auch mitbekommen, dass die Erfüllung gegangen sind und dass sie das dann auf Gott gemünzt haben und dass sie ihm dankbar waren und so. Und das hat in mir eine Selbstverständlichkeit einfach so gemacht, dass ich auch mit Gott rede, dass ich ihm auch meine Wünsche bringe, dass ich ihm eben die grossen Gedanken oder das Unterwegssein oder manchmal auch das Reden mit Bäumen oder mit Tieren, das war für mich auch ein Reden mit Gott gewesen.
Mhm.
So. Mhm. Und ich weiss, ich habe mit ganz klein, mit 4, mein Papi hat mir erklärt, dass man eben sein Herz kann Jesus geben, oder? Dass man sein Herz kann Gott geben. Und dass man das wirklich wie eine persönliche Beziehung kann leben. Und dann bin ich mit 4 mal am Abend aufgewacht und habe gewusst, jetzt bin ich bereit, jetzt will ich mein Herz dem Gott auftun.
Ja, mit 4, ja, so
klein. Also in meiner Erinnerung, ja. Ich weiss nicht, ich weiss nie so, was man sich nachher so wie,
Zurechtleitet
er so, aber in meiner Erinnerung ist es mit 4. Und dann habe ich meinen Papi gerufen und der ist an mein Bett gekommen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne mein Herz Jesus geben. Dann haben wir zusammen gebetet und in meiner Erinnerung habe ich seither einfach eben den inneren Austausch, eigentlich ständig ein bisschen den Austausch.
Man hat das Gefühl, so völlig unkompliziert, natürlich, ja. So wie du bist.
Ja. Ich glaube schon, ja.
Hm. Wie sieht das jetzt ganz praktisch aus, schnell ein Ausflug zum Hütten? Mhm. Also weißt, wie hast du denn das? Also ja, wie erlebst du denn das?
Eben sehr natürlich. Sehr natürlich. Ich mache mir viel Gedanken und eben wenn ich unterwegs bin beim Spazieren oder ich finde so viel Schönheit zum Beispiel in dieser Welt. Also ich liebe Schönheit. Ich liebe schöne Sachen. Ich liebe Natur, wenn sie schön ist. Ich liebe schöne Menschen. Das fasziniert mich völlig. Ich liebe schöne Bilder. Ich liebe einfach Schönheit. Und ich finde dort wie Gott. Ich weiss noch, einmal sind wir auf Wien. Und dann haben wir dort in diesem Schloss schön Brunnen. Es gibt dort einen Raum, der einfach handbemalen ist. Blättchen für Blättchen. Und ich bin dort drinnen und habe gerannt. Weil ich es so schön gefunden habe, dass Menschen das arbeiten können. Und so stundenlange Arbeit da drinnen ist. Und ich habe das Gefühl, das berührt mich auch bei Gott. Also das ist so, wie das verbindet mich dann so mit der Schönheit an sich. So. Ich weiss auch nicht, ja. Einfach so sehr im Alltag. Oder halt eben, wenn ich Sorge habe, wenn ich mir Gedanken mache, wenn Ängste kommen, zu grosse Gedanken kommen, dann treibt es mich auch immer so ein bisschen dorthin.
Und dann erlebst du es entlastend so.
Sehr. Mhm. Ja, sehr. Es ist wirklich das Einzige, ich habe in meinem Leben auch ein paar Glaubenskrisen durchgemacht. Und es ist wirklich das Einzige, was mich am Schluss wirklich zum Frieden bringt, innerlich. Also wirklich. Dort, wo ich nachher wieder wirklich die Nähe zu Gott suche, auch zu dieser Botschaft, dass er wiederherstellt und dass er der Retter ist und nicht ich oder irgendjemand anderes. Das ist dort, wo ich wirklich wieder zur Ruhe finde. Es hat mich aber wirklich durchgedreht durch mein Leben. Also, ich habe ja auch schwierige Momente erlebt. Und das hat immer wieder gewankt, auch mein Glauben. Aber es hat sich einfach durchgedreht.
Wir haben es vorher von dieser speziellen Erfahrung gehabt, gell, wo du kamst im Wald, wenn wir jetzt nochmal zurückspulen. Und du hast mir dann so im Nebensatz gesagt, es seien dann in der Jugend auch Grenzen überschritten worden bei dir. Also von Männern, von jungen Männern. Also es klingt für mich recht heftig, also was du da wahrscheinlich erlebt hast.
Ja. Ich frage mich immer wieder, wie heftig das war oder wie normal das ist. Es war im Gimmer, da war ich mit zwei Jungs in der Klasse gewesen. Und die waren allgemein in meinem Empfinden grenzüberschreitend gewesen. Also die haben ja mit anderen Frauen oder mit ihren Freundinnen Sachen gemacht, und ich finde, das ist echt so grenzüberschreitend. Und sie haben auch mit mir Sachen gemacht. Sie haben mir zum Beispiel den BH aufgetan während dem Unterricht oder ja, unterschiedliche Sachen. Ich glaube, jetzt kann ich nicht alle erzählen.
Nein.
Aber das war wirklich schwierig für mich, weil ich sie gerne hatte. Ich hatte sie eigentlich mega gerne. Und wir hatten auch immer wieder mega gute Zeiten, wo wir es mega gut hatten zusammen. Und dann plötzlich sind wieder ein paar Wochen gekommen, wo sie so ein bisschen mit dieser Macht gespielt haben. Und das war eine sehr schwierige Zeit für mich. Ich hatte auch daheim eine schwierige Zeit. Ich hatte eigentlich nie einen Ort in dieser Zeit, wo sicher war für mich. Und ich glaube, ich habe mich auch wegen dem wie nicht gewusst, wie wäre. Und ich bin dann mega froh gewesen, dass eine Freundin aus der Klasse irgendeine im Unterricht, wo sie mir wieder die BH von hinten aufgetan haben, hat sie sich umgedreht zu ihnen und hat vor allen und vor dem Lehrer gesagt, sagen Sie ihre Namen nicht, X und Y. habt ihr eigentlich nicht das Gefühl, ihr müsst euch mal erklären, was ihr hier mit der Sarah macht.
Hat jemand für dich Initiative ergriffen? Ja.
Und das hat dann ein bisschen ins Laufen gebracht, dann hat es ein Gespräch gegeben.
Ja.
Also sehr ungeschickt gelaufen, finde ich, und dann das Gespräch, und dann mit beiden müssen zum Lehrer. Das ist ja eigentlich etwas, was du nicht machen sollst.
Das ist ja schambehaftet, oder? Irgendwo.
Ja, schambehaftet oder einfach... Also einfach sehr vulnerabel. Du bist ja sehr in einer verletzlichen Situation. Und dann musst du noch mit beiden zwei gegen einen ja, genau. mit dem Lehrer reden. Es ist einfach ein Setting, das solltest du einfach nicht machen. Und ich glaube, die Erfahrungen, die haben mich sensibilisiert. Das sind natürlich auch andere Erfahrungen, die ich erlebt habe. Ich habe das Gefühl, das erlebt fast jede Frau, aber vielleicht ist es nicht so. Ich habe mehrere Erfahrungen, wirklich grenzüberschreitende Erfahrungen von Männern erlebt. Und ich glaube, das hat mich sehr sensibilisiert auf das Thema.
Mhm. Und jetzt hast du vorher gesagt, der Heisex sei nicht so einfach gewesen. Was ist dort passiert?
Meine Eltern hatten einfach eine problematische Beziehung. Die haben sich nachher getrennt. Aber es ist eine längere Zeit vorausgegangen, wo sie einfach sehr, sehr eine schwierige Beziehung gelebt haben. Und wo ich würde sagen, wo wir als Kind ein bisschen in den Hintergrund geraten sind. Und ja, das ist wirklich, ich weiss gar nicht genau, ich will da gar nicht mega, mega viel darüber erzählen, aber es war einfach sehr, sehr schwierig gewesen. Ich hatte einfach das Gefühl, ich habe keinen Ort, wo ich hergehen kann. Es war eher so, dass wenn ich heimgegangen bin, habe ich mich eher gefürchtet von dem, was mich dort erwartet, als, jetzt kann ich heim und finde vielleicht Trost oder finde vielleicht einen Rat gut oder so. Sondern es war eher so, was kommt denn jetzt daheim noch? Und das ist eine sehr schwierige Zeit für mich.
Und es hat auch ausgelöst, dass du dir wie gesagt hast, ich will nie heiraten.
Mhm.
Das ist mega krass, das hast du früher anscheinend ja gewünscht, gell?
Es war selbstverständlich, dass ich mal wieder eine schöne Beziehung hatte mit einem Mann, dass ich auch mal wieder Kinder hatte. Aber ja, das hat mich sehr, 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 sehr verletzt. Es hat mich sehr erschüttert, was daheim passiert ist. Und eben auch, glaube ich, die Abwesenheit so von meinen Eltern, die emotionale Abwesenheit, hat mich sehr im Stich gelassen gefühlt. Und da habe ich mir wie gesagt, das brauche ich eigentlich nicht mehr. Da bin ich eigentlich im Stich gelassen, lieber so. Bin ich für mich. Mhm. Ich komme ja gut zurecht. Ich habe ja da Gott und Schönheit und so. Und aber lieber niemand mehr so richtig an mich her, weil für mich war es wie, das nochmal zu verlieren. Nochmal so eine Enttäuschung zu erleben, nochmal so im Stich gelassen zu werden, das ist für mich viel schlimmer, als es einfach gar niemand zu haben. So.
Ja. Ja.
Und dann haben wir gesagt, ja. Also ich weiß nicht, wie bewusst, aber einfach so, wie es für mich, also ich einfach niemand an mich hergelassen, sicher nicht ein Mann.
Und nachher ist etwas Entscheidendes passiert. Du hast dich in ein Land verliebt.
Mhm.
Gell? Also in Südafrika hat dein Herz erobert. Warum eigentlich?
Ja, einen Vortrag gehabt. Das war eigentlich vorher gewesen. Das war mit 13 gewesen. Das ist bevor es nach daheim alles so ein bisschen zerrüttet ist. Und ich glaube, für mich jetzt rückblickend ist das dann so etwas gewesen, was mich sehr, sehr gehabt hat. Ich hatte einen Vortrag gehabt im Geo in der 7. Klasse oder 8. Klasse. Ja. Und dann habe ich Land zugewiesen bekommen. Noch mit einem Kollegen, den ich überhaupt nicht cool gefunden habe. Und er so, jetzt muss ich für das einen Vortrag haben mit dem und so. Aber dann so in der Vorbereitung habe ich mich richtig in das Land verliebt. Es war Südafrika. Ich habe mich dann mit diesen Ureinwohnern, mit diesen Zulus und so beschäftigt. Und die Energie, die die haben, die Schönheit von ihren Tänzen, von ihren Gesängen, von ihren Kleidern, von ihrem Schmuck. Das hat mich völlig fasziniert und ja, das hat mir wie ja, so eine Liebe bekommen. Das es gibt jetzt das Gefühl, ich glaube, ich komme eigentlich von dort. Ja, also ich glaube, ich werde mal dort leben. Das ist eigentlich mein Tribe. So,
so gut.
Es hat so einen Film gehabt, das weiß ich noch. Aber, also es ist auch eine ganz schmerzliche Geschichte mit der Apartheid. Sie hat mich auch sehr berührt. Es hat mich auch immer sehr berührt, dass ich so privilegiert bin. Das habe ich immer sehr unfair gefunden. Und er hat so einen Film gegeben, weiss ich noch, und er ist jetzt Serafina, hat er geheißen, und dann ist sie dort gestanden und Freedom is coming tomorrow. Und ich konnte mich so damit identifizieren, so wie der Freiheitskampf und alle sind gleich und alle sind geliebt und schaut mal die Schönheit an von diesen Leuten und so. Ja. Und dort habe ich mich wirklich verliebt. In Südafrika hat er mir gerechnet, dass ich dort mal wieder wohne.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Und dann hast du aber einfach mal einen Einsatz gemacht, gell? Da haben alle mega Geld zusammengelegt, dass du das machen konntest. Mit 15, also warst du auch noch mutig für deine Eltern, dass dich gehen haben, habe ich gedacht. Und dann, das war für dich eine mega wichtige Erfahrung dort, gell, mit 15.
Ja, ich war dort freikirchlich unterwegs gsi in einer Jugendgruppe. Und ich habe dort das immer ein bisschen auch recht extrem erlebt, recht intensiv erlebt. Und bin immer wieder so ein bisschen unsicher gsi, also ist das eigentlich eine Sekte? Oder stimmt das wirklich? Sind das ein bisschen Hirngespinst oder so? Und als ich dann dorthin bin, da habe ich einfach gespürt, auch mit diesen Leuten dort, die kennen die gleiche Heimat. Also das, der Trost, aber die Schönheit, die Freude, der Frieden, den ich hier alle erlebe, den kennen sie. Und es hat uns sehr verbunden. Wir haben nicht die gleiche Sprache geredet, aber wenn wir geworshippt haben zum Beispiel, im Gottesdienst, also Lobpreis gemacht haben, gebetet haben, gesungen haben, da habe ich mich so tief verbunden gefühlt mit denen. Und sie sich mit mir, glaube ich, auch. Und ich habe das Gefühl, wow, ich habe die andere, ans andere Ende der Welt, in eine ganz andere Kultur, mit Leuten, die ganz anders leben als ich, die in Armut leben, die eine ganz andere Kultur haben. Und wir haben die gleiche Heimat, sind meine Schwestern, sind meine Brüder. Das ist nicht Einbildung, das kannst du nicht machen. Das ist nicht ein Konstrukt von Bern. Sondern es ist wirklich eine weltweite Heimat, die Menschen kennen. Das hat mich wahnsinnig berührt.
Etwas ganz Wichtiges heute für dich ist ja dein Mann. Du sagst, er ist jemand, der dich mega prägt. Und ihn hast du dort kennengelernt, mit 15, gell? Also das ist auch noch interessant, wie lange ihr euch schon kennt. Ich war aber jetzt nicht Liebe auf den ersten Blick gewesen. Mm-mm. Oder doch, für ihn.
Für ihn, ja.
Ja, für ihn. Also von wegen, dass du es erstaunlich findest, dass meine Eltern mir haben lassen. Mein Vater hat sehr damit gekämpft. Und es war der Vater von meinem jetzigen Mann. Und nachher aus einem Vorbereitungstreffen meinem Vater den entscheidenden Satz gesagt hat, wo ihn er hat Mut gegeben, mir zu lassen. Und zwar, es kann ja überall etwas passieren. Und er hat... Ja, das ist so eine Verbindung, die wir dann haben, irgendwie bis heute. So, dass es eigentlich dank unseren Eltern war, dass wir uns lernen kennen. Und dann war der, ich habe ihn lustig gefunden. Sehr humorvoll, sehr lustig, toll. Aber also eben, ich war dann nicht interessiert an einer Beziehung. Und wenn dann, also habe ich mir meinen Mann ganz anders vorgestellt. Der hat sowieso in einem Ritter... Nein, so auf einem Rössli reinkommen und strahlend schön und muskulös und unglaublich gescheit und philosophisch und alles. Aber das war er nicht. Also, ja, das hat ein Zeit gebraucht. Wir haben es echt gut gehabt und ich habe dann in einem anderen Camp seine Brüder lernen kennen und wir sind so ein bisschen in Verbindung geblieben. Wir hatten gemeinsame Freunde und so. Aber er hat noch nicht viel in mir ausgelöst.
Aber es hat du hast viel in ihm ausgelöst. Also er war richtig treu gewesen in diesen Jahren, oder? Also treu mit verliebt sein. Also das ist mega berührend.
Also, mega berührend. Ja, also er hat mein Herz erobert. Also das harte Herz, das er gesagt hat, ich werde nie mehr im Stich gelassen, ich werde nie mehr erobert. Das hat er erobert. Also, der hat sich eben verliebt, der hat mir das dann irgendwann gestanden und er ist so verliebt, dass er gesagt hat, er kann nicht Kontakt haben mit mir, das macht ihn fertig. Dann haben wir den Kontakt abgebrochen und dann irgendwann haben wir uns Jahre später, also an einem christlichen Event gesehen und dann haben wir gesagt, ja, er hat mich völlig idealisiert, er könnte sich nie mehr in mich verlieben, jetzt ist alles wieder gut und so. Und dann sind wir mit 18 nochmal zusammen in die Ferien auf Südafrika nochmal die Leute besuchen. Noch mit anderen zusammen. Und dort ist es mir richtig, richtig schlecht gegangen. Dort bin ich richtig traurig gewesen. Dort war es wirklich daheim schlimm gewesen. Aber es war die Zeit mit diesen zwei Jungs im Gimmer. Es war ganz eine schlimme Zeit gewesen. Wie wirklich hart gewesen in meinem Herz. Und da hat mich einfach, ich habe gespürt, er verliebt sich wieder in mich.
Und ich weiss, wir waren viel mit dem Auto unterwegs. Und ich einfach, ich bin gespürt, er hat nichts gesagt. Aber ich, mit seiner ganzen Gegenwart habe ich gespürt, er liebt mich einfach. Ich kann so blöd tun, ich kann dumme Sachen rauslassen. Er findet alles toll. Er findet alles toll, was ich mache.
Wow, sicher mega schön, oder? Wenn man so begehrt wird.
Mega schön. Ja. Und also wirklich mega schön. Aber ich habe das Gefühl, ich kann es nicht. Und wenn er wieder den Kontakt abbrochen hat, wieder mir gesagt, er hat sich wieder verliebt. Und ich habe gesagt, nein, ich kann es nicht. Es tut mir so leid, ich kann es nicht. Und dann das zweite Mal war es aber dann für mich so, gewesen, dass ich gemerkt habe, oh nein, da ist etwas ein bisschen tot in mir. Und dann habe ich im Gebet gewusst, also da, dass mein Herz wieder weich wird, da brauche ich Hilfe. Dass ich mir dieser Angst stellen kann, wieder im Stich gelassen zu werden, da brauche ich Hilfe. Und dann habe ich Schritt für Schritt mich ihm ein bisschen angenähert und geschaut, ob es sich gleich irgendwie geht. Und dann ist es aber dann gegangen.
Ja.
Und das ist, ich bewundere das. Also mein Mann, das, was ich, er hat das Gegenteil von dem gemacht, was ich gemacht habe, oder? Wenn mir jemand nachgekommen ist, ich habe geschossen, irgendetwas gemacht, und er wieder ganz weit weg verletzt, oder ein bisschen kalte Schulter zeigt, dass die wieder ganz weit weg von mir gehen. Und er ist abgelehnt worden von mir und hat sich wieder hergegeben.
Hm.
Und er hat mir auch Brief geschrieben und gesagt, so eine schöne One-Liner, my heart is broken, it can't get broken again. Also so, mein Herz ist gebrochen. Es kann gar nicht noch mehr gebrochen werden. Also ich sage dir es wieder, ich liebe dich.
Ja, man merkt schon, er ist ein emotional,
ja,
oder?
Ja, das ganz.
Also ihr habt ein intensives Leben.
Noch mit Parfüm auf den Brief.
Nein, ja. Yeah. Oh, so gut, schrecklich.
Aber du hast dich entschieden, also du hast dich können entscheiden für ihn und hast können das ablegen, dass du nie wirst Familie haben. Wir müssen jetzt ein bisschen übergumpen, weil also mit 24 bist du gewesen, wo ihr dann wirklich geheiratet habt. Ist dein Ehemann heute, ihr habt heute auch drei Kinder, gell? Kann man sagen, ist deine grosse Liebe?
Mhm.
Ich weiß nicht, ob die grosse, ist meine Jugendliebe, ist meine einzige Liebe. Und ich bin mega, es hat manchmal so am Morgen gegeben, habe ich etwas geträumt, dass ich mit dem und dem zusammen bin. Dann bin ich morgen aufgewacht und habe realisiert, dass ich nicht im Krieg zusammen bin. Dann bin ich nur mehr erleichtert gewesen. Ach gut, ist alles gut, ist alles gut.
So richtig deine Sicherheit.
Das ist meine Sicherheit. Und gleichzeitig, ich glaube nicht daran, dass es einfach die grosse Liebe gibt, die da rumläuft und man muss sich finden. Ich glaube, es gäbe auch andere Männer, die es richtig gut hat mitnehmen und die es richtig gut hat mitnehmen. Aber das, was er da gemacht hat, die Liebe, die er mir bewiesen hat und das, die Hingabe, ein Mann, der so sich hergeben kann, ich glaube, das ist sehr rar.
Hm.
Und den behalte ich nach bei mir. Ja.
Ja, und man sieht die Liebe richtig in deinen Augen. Oh, sehr, sehr berührend, ja. Mega schön. Eine andere grosse Liebe, die du hast, ist ja zu Wörtern. Also du hast irgendwie auch früher mal gemerkt, ich kann mega gut reden, du kannst gut schreiben. Da hast wirklich eine Liebe rum, gell, zum Wort.
Ja, ich habe gar nicht so schnell gemerkt, dass ich gut mit Worten umgehen kann, weil ich nicht Lehrer hatte, die das gesehen haben. Das hat mich sehr geprägt. Ich hatte immer einen Deutschlehrer, der hat gar nicht viel von mir gehalten. Da habe ich wirklich Aufsätze geschrieben und ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich gut. Und ich habe knapp immer einen Vierer zurückbekommen. Das hat mich zermürbt in diesen 3 Jahren. Wirklich. Ich habe den Glauben verloren, dass ich das kann. Ich habe dann zum Glück ein Zwischenjahr gemacht und habe dort eigentlich wie gemerkt, nein, Moment, ich wollte doch immer Journalistin werden. Ich wollte doch immer Bücher schreiben. Und dann habe ich mich zum Glück dort wie so wie besonnen und mich wie wieder losschütteln von dieser Erfahrung im Gimmer, von dem Lehrer, den ich nichts in mir gesehen hat. Und nachher war es auch mein Mann gewesen. Mein Mann ist, glaube ich, ein Durchschnittsbürger, was das Wort angeht. Es fällt mir eher schwer, einen Satz schreiben, ein Mail zu formulieren. Und er war immer so froh gewesen, wenn ich das machen konnte. Es hat mich eher genervt, so ein bisschen, jetzt schreib doch du das echt selber.
Mhm.
Bis ich gemerkt habe, funktionieren die meisten so. Die meisten wären extrem froh um Unterstützung. Und dann haben sie sich angeboten als Business-Texterin. Und gemerkt, ja, es haben wirklich viele Leute Mühe mit Wort. Und es fällt mir wirklich sehr einfach mit Wort.
Mhm. Das merkt man auch in deinen Interviews. Findest du mich ja voll, wenn du mit Leuten redest. Ja, sicher, du sprudelst ja und du kannst Sachen so gut ausdrücken. Das habe ich immer gefunden, auch wenn ich dir zugelassen habe. Ja, nein, jetzt, wenn du erzählst. Ah, sehr gern, sehr gern.
Sehr schön.
Danke. Und du hast auch immer weiter geschafft, auch als wir dann Familie gegründet haben, hast du. Ist es immer die Wortfabrik, so hat dir das geheißen, wo du gegründet hast, wo du deine Dienste als Texterin angeboten hast? Also ich habe zeitweise fast nicht mehr geschafft. In meinem Fall habe ich sehr wenig geschafft. Ich habe wirklich sehr viel Aufmerksamkeit auf Kinder gelegt. Mein Mann arbeitet 100%. Das ist auch ein Struggle für uns immer wieder, dort uns zu finden. Weil ich finde, er ist dort ein bisschen stur. Er hat 100%. Er hat natürlich auch einen super Job, verstehe ich schon irgendwann durch. Aber das find ich finde es ein Struggle. Mami sein und arbeiten und gerne arbeiten. Und es ist so anstrengend, beides gleichzeitig.
Mega, ja.
Und dort bin ich einfach ein bisschen auf die Welt gekommen und habe gemerkt, nein, ich möchte eigentlich schon viel, viel Energie und Zeit haben für meine Kinder, weil es braucht viel Energie und Zeit.
Mega.
Mhm. Und darum habe ich eigentlich ich habe immer ein bisschen etwas gemacht, aber eigentlich nicht so viel, finde ich. Jetzt rückblickend denke ich so, hä, was habe ich für ein Problem gehabt? Ich habe immer etwas gemacht und immer wieder das Gefühl, ich mache gar nichts. Ja.
Ja, es ist ein riesen Krampf, oder? Manchmal finde ich alles anstrengend.
Ja, mega. Wahnsinnig anstrengend.
Mhm.
Ja. Und man ist so abhängig, oder? Also man schafft es einfach nicht allein. Man braucht wirklich Hilfe.
Mhm.
Und wir haben viel Hilfe gehabt von meiner Mami und auch von der Mami von meinem...
Ja, es ist auch nicht immer so einfach, oder? Abhängig sein.
Ja, vor allem je nachdem, ja, was man erlebt hat. Und wenn man halt Zeit erlebt hat, wo man selber hat müssen schauen musste, dann prägt das einem, das merke ich. Also das bin ich auch ein bisschen am Aufschaffen im Moment. Also das verändert einem, wenn man selber muss schauen. Oder? Dann, das Titel musste ich selber schauen, für dass sie am Ende des Monats Geld auf dem Konto habe und noch studieren kann. Und das war ein Struggle gewesen. Und das ist tief, das Struggle. Und das ist manchmal schwierig für mich, Hilfe anzunehmen. Ja. Das Gefühl von Abhängigkeit, das ist für mich immer noch manchmal so ein bisschen gefürchig.
Ja. Und gleich lässt du dich darauf ein, oder?
Ja, mega bewusst. Mit dem Kopf.
Ja.
Zuerst mit dem Kopf und dann ja mit allem anderen. Ja.
Etwas, was du auch entdeckt hast, wo du geboren hast, hast du wie gemerkt, hey, das ist etwas, was dich fasziniert. Gell? Die Geburt. Das hat auch etwas mit dir gemacht.
Also schon vorher.
Sicher?
Schon vorher. Ich war immer fasziniert von Geburten. Aber auch ein bisschen negativ. Also, ja, die Filme gesehen, wo sie da
in allem rumschreien
sind. Rumschreien und ihre Männer verfluchen, dass sie überhaupt geschwängert haben und so. Und ich habe es schrecklich gefunden. Aber wahrscheinlich auch, weil ich nie an den Ort kommen wollte, wo ich daheim alle gesehen habe, oder? Mit diesen Konflikten und sich fertig machen. Und dann dachte ich, nein, das will ich nie, will nie. Ich wollte nie an so einen Punkt kommen, wenn ich meinem Mann so etwas sagen würde. Aber ich habe immer wieder Frauen getroffen, die mir erzählt haben, dass sie so coole Geburten hatten, so schöne Geburten. Und ja, ich habe mir gedacht, das wollte ich unbedingt auch. Und als ich dann schwanger war, habe ich mich wirklich auch auf das eingelassen. Ich habe wirklich auch im Gebet wie gesagt, hey, ich will nicht einfach so erleben, wie man es muss erleben, sondern ich will es so erleben, wie man es kann erleben. Und ich habe das Gefühl, theologisch, es macht keinen Sinn, dass wir als einziges Wesen auf dieser Welt qualvoll müssen gebären. Ich habe bei Tieren gesehen, wie sie gebären. Und das ist jetzt nicht ein Genuss, das ist sicher auch anstrengend, aber ich habe nie das Gefühl, es ist eine Qual für die. Und bei den Menschen ist es immer so qualvoll dargestellt worden. Oder? Ja, und das habe ich dann sehr schön erlebt. Alle meine Geburten extrem schön erlebt. Und für mich wirklich wie Gotteserfahrungen. Also wirklich, das ist einfach... Für mich ein Akt von Hingabe, vom Loslassen. Nicht etwas, was ich machen kann, sondern nur etwas, was ich zulassen kann.
Wo man auch unglaublich verletzlich ist.
Oder? Unglaublich verletzlich, ja. Aber so eine Kraft in sich überkommt. Gerade weg der Verletzlichkeit. Gerade wenn man sich weich machen kann, kann man so eine Kraft entwickeln. Und das ist für mich ein Sinnbild für das Leben. Oder Hingabe, weich sein. Sich öffnen, das fühlt sich manchmal so schwach an, aber es ist dort, wo die grösste Kraft sich entfaltet, wenn man es zulassen kann.
Und das Mami sein, weißt du, wie erlebst du das? Es ist ja auch, dann sind die Kinder da, Geburten hinter dir, wie erlebst du das Mami sein? Grosse Frage.
Die grösste Herausforderung in meinem Leben und das grösste Privileg von meinem Leben. Also, es wird ja, also
ich komme ja mit meiner Erfahrung rein als Tochter und dann wirst du Mami. Und ich weiss vielleicht Sachen, die ich anders machen möchte, Sachen, die ich mega toll erlebt habe in meiner Kindheit, die ich gerne möchte weitergeben. Und Mami, sie ist mir einfach ein grosser Spiegel vor meinem Kopf.
Oh ja.
Grosser, sehr deutlicher, detaillierter Spiegel.
Manchmal ein krass fieser.
Also einfach ein ehrlicher.
Ja, das stimmt, genau.
Sehr ein ehrlicher Spiegel und ich scheitere total an meinen Idealen. Aber eine Anekdote. Mein ältester Sohn ist jetzt gerade 10 geworden. Und ich weiss noch, bevor ich ein Kind hatte, habe ich mal eine Mutter gesehen, rumlaufen mit ihrem, ich habe dann etwa 10-jährig geschätzt, Sohn. Und die ist Hand in Hand durch die Stadt gelaufen. Und ich so, wow, das ist ein Lebensziel, oder? Wenn, also der 10-jährige Sohn, der möchte Handgeld mit dir durch die Stadt laufen, das wäre für mich so Krönung. So. Das wäre für mich so das Abzeichen, das ich mir wünsche für mein Leben. So das Diplom. Und jetzt ist er 10 geworden und ich bin erst mit ihm durch die Stadt und er nimmt meine Hand.
Ja, so schön.
Und wir laufen durch die Stadt und ich spüre, ich habe eine gute Beziehung zu meinem Sohn. Wir sind verbunden, wir streiten auch. Aber wir haben uns mega gern. Und wir sind sehr verbunden. Und das ist eines der grössten Privilegien und Geschenke in meinem Leben. Dass ich immer wieder merke, in allem Scheitern und allem Unperfekten, da eine Bindung habe ich. Ich habe eine Bindung zu meinen Kindern. Und ich kämpfe immer wieder für die. Und wir finden sie immer wieder. Und wir probieren sie gut zu pflegen. So.
Ich finde es so cool, wenn ich dir zuhöre. Ich finde, du bist so ehrlich und du sprühst so vor Energie und so vor Lebensfreude, weißt du, so, und du gehst ins Tiefe, also getraust dich zu schauen, hat man das Gefühl. Und du kannst aber auch das Schöne mega feiern, weißt du. Bist das du?
Mega, gell? So mega intens, ja, alles.
Genau. Ja, sehr gut. Aber so, ja, es berührt einen beim Zuhören. Also mich berührt es fest.
Oh, mega, merci.
Und wer bist du heute, weißt du, für was brennst du? Heute, Sarah Maria, die jetzt wieder mehr Zeit hat, Kinder sind im Schulsystem, gell? Du sagst, du hast wieder ein bisschen mehr Zeit. Was gehen da jetzt für neue Träume auf? Oder für was hast du wieder mehr Zeit? Für was brennt dein Herz?
Ich gebe mir mega Mühe, es ist so ein Privileg, das ich nutze. Ich gebe mir mega Mühe, meine Zeit nicht zu füllen mit Beschäftigungen und mit Arbeit, mit Erwerbsarbeit. Ich nehme mir viel Zeit im Moment für Sport, ich nehme mir viel Zeit für meine geistliche, also für Meditationen, für Auszeiten, für Gebet. Und ich engagiere mich im Quartierverein, im Elternrat, in der Kirchengemeinde, bei unserer reformierten Kirche. Und merke, ich kann einfach nicht anders. Ich bin einfach eine Macherin. Und gleichzeitig probiere ich dort sehr entgegenzuwirken. Mit eben einfach genug Zeit, wo ich bei mir bin. Ich gehe in eine Psychotherapie seit einem halben Jahr, um einfach wirklich auch ein paar Sachen aus der Kindheit und Jugendzeit eben aufzuschaffen. Ich nutze die Zeit wirklich, um im Moment frei zu werden. So ein bisschen, habe ich das Gefühl. Oder zur Ruhe kommen. Zur Ruhe kommen. Es waren mega intensive Jahre gewesen. Wir haben 3 Kinder, wir haben ein Haus gekauft und umgebaut. Wir haben wahnsinnig viel gemacht, immer. Und jetzt ist so ein bisschen zur Ruhe gekommen. Und gegen die 40 zu. So ein Fazit sein, was war genau gewesen? Was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt? Und was möchte ich wirklich noch jetzt für die zweite Hälfte von meinem Leben?
Das fragen wir ja immer alle Gäste. Am Schluss. Was würdest du sagen? Was gibt dir Hoffnung?
Die einzige Hoffnung, die grosse Hoffnung, die ich habe, ist eben, dass es wirklich so ist, dass die Liebe gewinnt. Dass am Schluss Glaube, Liebe und Hoffnung bleiben. Das ist meine grosse Hoffnung. Und sonst finde ich es recht düster manchmal. Das ist meine Hoffnung und das glaube ich auch. Also ich habe viele Indizien, wenn ich die Welt heraus, dass es wirklich so ist. Auch wenn es andere Leute schreit, finde ich. Aber meine grosse Hoffnung ist, dass die wiederherstellende Kraft, die Liebe, eben Gott, oder wie man dem auch immer sagen will, einfach das Leben, das, was immer wieder neu rauskommt, was aus einem Sämli in der Erde innen mit etwas Licht und mit etwas Wasser eine Pflanze zum Vorschein bringt, dass die Kraft von diesem Leben da ist und wirksam ist und es richtig gut meint und wiederherstellt. Das ist meine grosse Hoffnung.
Hey, und etwas nimmt mich noch wunder. Ganz am Schluss, Sarah Maria, du malst. Mhm. Hast du mir noch gesagt, was malst? Erzähl.
Also im Moment bin ich in einer Vorstufe. Im Moment male ich Aquarell.
Ich habe gemeint Akt.
Akt, ja, können wir auch.
Ja, auch schön.
Also Aquarell, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das wirklich mein Malstil ist. Aber es ist jetzt einfach gerade der, wo ich habe gerade einen Kurs gemacht, weil ich ein bisschen ausbrannt vor 2 Jahren und gemerkt habe, ich muss mir Räume schaffen und ich kann zweckfrei kreativ sein. Da habe ich einen Aquarellkurs gemacht, Mikroklubschule. Ja, und ja, du malen. Also es ist nicht mega gross, aber einfach so ein bisschen malen. Es tut mir gut.
So cool. Und du tust uns gut. Danke vielmals, Sarah Maria, für all deine Interviews, für dein Herz, das du immer so weitergibst. Wirklich, du bist so eine wunderbare Frau und ich freue mich auf alles, was ich von dir noch werde hören.
Danke vielmals, Ruth.
Mega, mega cool war, mit dir zu schwätzen und dich ein bisschen mehr kennenzulernen.
Und ich freue mich dann, mit dir zu schwätzen.
Ja, genau.
Sarah Maria Graber. Sie hockt zuerst auf der anderen Seite im Vis-à-vis und stellt eigentlich die Fragen. Für einmal haben wir es umgedreht und in ihr Leben dürfen reinhören. Für mich ein Highlight war, in einer Woche bin ich dann dran, dann bin ich zu Gast bei der Sarah Maria Graber. Wir feiern nämlich die 100. Folge Vis-à-vis. Das ist Grund zum Feiern und 2 Spezialfolgen machen wir drum und sind jetzt einmal ganz mutig und erzählen euch aus unserem Leben. An dieser Stelle noch ein grosses Danke für deine Unterstützung, auch finanziell, sonst könnte man nämlich nie so ein Highlight feiern. ERF Media, wo die Podcasts produziert, ist nämlich ein Spendenwerk und ohne dein Mittragen gebe ich das gar nicht. Darum danke vielmals für alles, was du gibst. Den Link gibt es wie immer in unseren Shownotes. Bis bald, schön bist du dabei gewesen. Ich bin Ruth Stutz.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.